Also ich habe gesagt, diese Filme lohnen den zweiten Blick. Das ist der Satz, wie er fällt in der einleitenden Passage in diesem Film. Das glaube ich unbedingt. Das ist nicht das Gleiche wie Faszination. Auf die Faszination komme ich gleich. Aber wenn ich sage, sie lohnen den zweiten Blick, dann geht es erstmal darum, dass wir diese Filme, die ja oft nicht sichtbar sind, weil sie gewissermaßen verdrängt sind, wie so manches aus der Erinnerung an das Dritte Reich, die gerade die unangenehmen Seiten oder die gefährlichen Seiten des Dritten Reichs sind vielleicht ein bisschen verdrängt, trotz aller Vergangenheitsbewältigung. Und ich glaube, dass das Verdrängte zurückkommt, wie das Monster im Horrorfilm. Das zeigt sich wieder und das kann man dreimal totschlagen, dann steht es zum vierten Mal wieder auf. Und so ist das auch mit diesen Filmen. Diese Filme sind in einem gewissen Sinn alle präsent, sogar die Vorbehaltsfilme, denn die kann man auf YouTube gucken oder die kann man bestellen. Und das sind manchmal dubiose Nazi-Netzwerke und manchmal sind das auch ganz anständige DVD-Labels, zum Beispiel in den USA oder in Skandinavien. Insofern sind diese Filme da. Viele von denen, sofern sie nicht Vorbehaltsfilme sind, wurden ja auch im Fernsehen gezeigt. Jetzt hat das so ein bisschen abgenommen, aber im deutschen Fernsehen, und zwar interessanterweise auch in der DDR, nicht nur in Westdeutschland, wurde das Nazi-Unterhaltungskino rauf und runter gespielt. In Westdeutschland bei uns in den dritten Programmen oft oder auch im Samstag-Sonntag-Nachmittagsprogramm etwa der ARD und des ZDF. Ich habe das die da selber gesehen, also manche Filme, die ich hier zitiere, die habe ich gesehen, vor allem bei meiner Großmutter, die nichts mit den Nazis am Hut hatte, die aber noch aufgewachsen war mit diesen Stars und die mir die auch so ein bisschen gezeigt hat, erklärt hat, wer war denn Hans Albers, wer war Ilse Werner und solche Geschichten. Also es gibt sozusagen diesen biografischen Bezug. Es gibt den auch insofern, dass ich von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater, der einfach der alt genug war, Jahrgang 27, alt genug war, um im Dritten Reich ins Kino zu gehen, natürlich Dinge erzählt bekommen habe. Ich habe Geschichte studiert. Mich hat, das ist dann der zweite Punkt bei der Faszination, neben dem biografischen. Ich habe Geschichte studiert und mich eigentlich während des Studiums nicht mit dem Dritten Reich beschäftigt, aber dann später, man kommt auch gar nicht drum herum, im Übrigen auch wenn man sich mit Filmen, aktuellen Filmen beschäftigt, in den 15 Jahren oder bald 20 Jahren, die ich als Filmkritiker arbeite, habe ich so viele Werke gesehen. Ich erinnere nur mal an den Untergang oder an Napola. Also Werke, in denen in irgendeiner Form, in Spielfilmform, mal besser, aber sehr oft schlechter, in irgendeiner Form die Nazi-Zeit wieder aufersteht. So kommt man dann schon dahin, sich mit faschistischer Ästhetik auseinanderzusetzen und zu fragen, wie weit zum Beispiel so ein Film wie Untergang eigentlich die Ästhetik der Nazis wiederholt. Vielleicht aus einer Naivität und Dummheit. Ich will den Leuten nicht unterstellen, dass sie das absichtlich machen. Aber unabsichtlich sind diese Filme selber so ein bisschen wie Nazi-Filme. Und auch Napola, das kann man ganz eindeutig sagen. Er ist aus einer großen Naivität gemacht von Dennis Gansel, in gewissem Sinn reingefallen auf die faschistische Ästhetik. Und diese Beschäftigung, dass ich das als Historiker ziemlich unmöglich finde und finde, da wird sehr naiv mit umgegangen, ist ein Anlass dann selber, da Film das Medium meines Berufs ist, als Filmkritiker, mich damit auch wirklich ein bisschen zu beschäftigen und da gewissermaßen das deutsche Kino, ich bin ja Deutscher, also meine eigene sozusagen die Filmgeschichte meines Staates, einer Revision nochmal zu unterziehen und zu gucken, was haben wir denn da und das aufzubereiten für ein breites Publikum und vorzustellen. Das ist der zweite Punkt. Man muss dazu sagen, dass wir uns ja mit der Geschichte des Nationalsozialismus auch beschäftigt haben in dieser Form, dass wir sehr viel Historisches lernen in der Schule und auch nach der Schule, auch sehr zu Recht. Und dass wir darauf dann politisch blicken und es politisch bewerten und dass wir moralisch drauf blicken, es moralisch bewerten. Was aber immer ein bisschen zu wenig stattfindet, ist aus meiner Sicht die ästhetische Bewertung. Und auch der Blick auf den Nationalsozialismus nicht als ein moralisches, also amoralisches Phänomen, als Phänomen eines Bruchs der Werte und des Zivilisatorischen, sondern wir müssen auch darauf schauen, wie war der Nationalsozialismus als ästhetisches Phänomen. Warum müssen wir darauf schauen? Weil der Nationalsozialismus ja über Ästhetik kommuniziert hat. Das Kino war das privilegierte Medium zusammen mit dem Radio, mit dem das Regime mit der Bevölkerung kommuniziert hat, also vor allem seine Botschaften auf die Bevölkerung hin verbreitet hat und hin kommuniziert hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und der dritte Punkt und letzte, der dritte Punkt ist der, dass mich das immer fasziniert hat und gerade in den letzten Jahren, wo mir das erst bewusst wurde, dass es in den letzten Monaten des Dritten Reichs, ungefähr seit dem 20. Juli-Attentat, eine sehr breite Selbstmordwelle in Deutschland gegeben hat. Und eine höhere sechsstellige Summe von Deutschen hat sich umgebracht. Das lief dann so ab, dass zum Teil sogar ganze Dörfer in den Wald gegangen sind und dann die Kinder erst getötet wurden von den Eltern, dann der Vater die Mutter getötet hat und dann die Männer sich selber. Es gibt zahllose Geschichten darüber. Sie finden wenig bei den Historikern statt. Es gibt diese Geschichten nicht nur in Täterfamilien wie der Familie Goebbels, wo das sehr berühmt ist. Es gibt sie auch nicht nur an der Ostfront, wo man möglicherweise einer Propaganda, die vor russischen, sowjetischen Massakern warnt, folgt und das deswegen macht, weil man Angst hat vor Massakern, sondern es gibt es an der Westfront und es gibt es unter Leuten, die eindeutig keine Täter waren, keine Schuld auf sich geladen hatten. Und das ist interessant. Das habe ich versucht, mir zu erklären. Mich erschüttert auch so etwas. Mich erschüttert auch die Verdrängung. Ich glaube, viele der Hörer werden sowas kennen aus ihrer eigenen Familie oder aus Freunden, dass sowas erzählt wird. Es kommt genau genommen auch immer wieder mal im Kino vor, etwa in einem Film wie Der Untergang oder auch etwa in Edgar Reitz Heimat, der ersten Heimat. Da werden einzelne solche Geschichten erzählt, aber dass das ein Massenphänomen war, ist niemandem bewusst. Nur englische Historiker, nicht deutsche, haben das untersucht und in mehrere gute Bücher, die auch darüber in Deutschland erschienen sind, darüber geschrieben. Etwa das Ende von Ian Kershaw, diesem berühmten Hitler-Biografen, da gibt es auch längere Passagen. Und diesen Selbstmord, diesen Massenselbstmord, den möchte ich mir gerne erklären. Für mich selber auch. Hoffentlich interessiert das auch andere. Und ich kann ihn mir nicht erklären durch Ideologie, nicht erklären durch den moralischen Zivilisationsbruch, sondern ich kann ihn mir nur dadurch erklären, dass ich mir vorstelle, die Leute haben durch das Kino auch das zunehmend die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantasie verwischt. Und dass das ganze Leben in so einen Traum, in so ein Fantasiereich verwandelt, dass eine Umwertung aller Werte vornimmt und das eben eine Traumfabrik ist. Durch dieses Kino haben die Menschen gewissermaßen in einem Film gelebt. Und das meine ich mit einem der letzten Sätze meines Films, dass man vielleicht mal das ganze Dritte Reich als eine Art einzigen Film betrachten sollte, der nach solchen Gesetzen, nach Gesetzen der Inszenierung funktioniert. Denn ich will natürlich damit nicht sagen, dass es unwirklich ist. Die Morde waren ganz real, die Selbstmorde auch. Aber die Gesetze, die Denkgesetze und die Handlungsgesetze, nach denen das funktioniert hat, die stammten aus dem Kino. Gewissermaßen hat die Wirklichkeit das Kino imitiert. Und so wie Goebbels in einem seiner letzten großen Reden vor Mitgliedern seines Ministeriums, des Propagandaministeriums, den Leuten gesagt hat, stellen Sie sich vor, meine Herren, in 100 Jahren wird man einen großen Farbfilm über diese schrecklichen Tage leben, die wir gerade hier durchleben. Möchten Sie nicht dabei gewesen sein? Möchten Sie dann aus Ihrer Rolle fallen? Nein, halten Sie jetzt durch, damit man in 100 Jahren nicht johlen und pfeifen wird. Das ist ein schreckliches Zitat und es ist gleichzeitig ein verräterisches und total mich tatsächlich faszinierendes Zitat, weil es klar macht, dass auch jemand wie Goebbels bis zu einem bestimmten Grad die Grenzen zwischen Leben und Kino nicht mehr auseinanderhalten, nicht mehr sehen kann und Kino und Leben nicht auseinanderhält und dass die für ihn verwischt sind, dass er nach Kinogesetzen gehandelt hat, dass er selber nicht aus der Rolle fallen wollte, obwohl er eigentlich die Wirklichkeit ihn schon längst aus dieser Rolle herausgestoßen hat. Und das insgesamt, das fasziniert mich, ja, das gebe ich zu. Was mich auch fasziniert ist, was vielleicht vielen so gehen wird, wir alle lieben im Theater Mephisto. Man liebt die Schurken, Richard den Dritten. Und natürlich sind die Faschisten die Schurken der Geschichte. Und ich will jedenfalls verstehen, was in diesen Köpfen vorging. Und darum habe ich mich damit beschäftigt, dass ich einfach mal eine bestimmte Zeit mit diesen Filmen durchleben wollte und wissen wollte, was die mit mir machen. Es bleibt ja auch manches in einem. Also diese Lieder kriegt man zum Beispiel nicht so leicht aus dem Kopf, diese zum Teil auch nicht sehr geschmackvollen Lieder. Und das ist schon so eine Faszination. Und daneben gibt es natürlich auch einzelne Filme, die, ob die einem jetzt vom Inhalt her und von der Moral, die sie predigen, gefallen, die aber ohne Frage große Kunstwerke sind und ohne Frage auch mindestens handwerklich sehr gut gemacht sind. Also ich sage ja wirklich nicht, dass alles große Kunstwerke waren. Aber manches war schon ziemlich gut und vieles war ziemlich gut gemacht. Und es gibt sein Schauspielkino, das Kino des Dritten Reichs. Man sieht einfach vor allem mal extrem gute Schauspieler, über die oft viel mehr zu sagen sind, die viel ambivalenter sind als die Geschichten, die sie da spielen müssen.